Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge unseres AD-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Wie ihr wisst, bin ich bariatrischer Chirurg, aktuell in der Schweiz tätig, am wunderschönen Zürichsee, in dem kleinen Spital in Männedorf, wo wir uns vorwiegend um Adipositas-Therapie und bariatrische Chirurgie kümmern. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern begrüße meine Co-Hosts zur heutigen Aufnahme.
Hallo, wie immer auch Andreas Thalheimer. Ich grüße euch an den Endgeräten.
Hallo, ich bin der Tarik Abunay und freue mich auch wieder hier zu sein.
Und heute ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Die haben wir schon vor einigen Monaten eingetütet, würde ich mal sagen. Wir haben heute nämlich einen ganz besonderen Gast. Das ist der Professor Arya Sharma. Für alle, die sich schon lange mit der Adipositas-Therapie beschäftigen, ist das ein Name, der jedem geläufig sein dürfte. Zur Erklärung, wir haben uns vor der Aufzeichnung des Podcasts darauf geeinigt, uns einander zu duzen. Wir kennen uns auch schon etwas länger. Man trifft sich auf Kongressen und grüßt sich und schüttelt sich kurz die Hand. Aber ein so intensives Gespräch, wie wir jetzt die nächsten 45, 60 Minuten miteinander führen werden, haben wir bisher noch nicht führen können. Hallo Arya, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Arya, ich fange mal an mit der ersten Frage. Du bist einer der wenigen Gäste, auf die ich mich tatsächlich auch mal vorbereitet habe. Sonst, ich hoffe, das nehmen mir die anderen Gäste jetzt nicht übel. Die meisten kannte ich schon.
Ich freue mich auf den Shitstorm.
Ja, wirklich. Das klingt fast unprofessioneller, als es eigentlich ist. Das liegt daran, dass Marco sich sonst super, super auskennt.
Ja, Rekordzeit. Normal brauche ich 10 Minuten bis zum ersten Shitstorm. Diesmal habe ich es nach der Begrüßung geschafft wahrscheinlich. Also Spaß beiseite. Du bist ja eigentlich von Hause aus Nephrologe, oder? Ja. Und du warst in Berlin.
Genau, also kurze Vorgeschichte, weil das verwirrt immer Leute, vor allen Dingen auch der Name. Also ich bin in Berlin geboren, Mutter Deutsch, Vater Inder, bin in Berlin geboren, dann aber in Indien aufgewachsen und bin dann erst mit 17 wieder nach Deutschland, habe hier in Deutschland das Abi gemacht, habe dann Medizin studiert in Berlin, damals noch an der Freien Universität, habe 86 Examen gemacht, habe mich dann mit den zunächst innere Medizin, nicht, wie sich das schön gehört, dann habe ich mich in die Nephrologie hineinbewegt, habe dann auch mal einen Nephrologen gemacht, sozusagen als Facharzt, habe mich aber relativ frühzeitig schon mit dem Thema Adipositas dahingehend beschäftigt, weil mich das Thema Bluthochdruck sehr interessiert hat. Und die Frage, die damals völlig ungeklärt war, ist eigentlich, warum steigt eigentlich der Blutdruck, wenn man Gewicht zunimmt? Und warum, und das wissen ja viele, vielleicht haben es auch einige Zuhörer miterlebt, wenn man ein paar Kilo verliert, dann sinkt der Blutdruck auch relativ schnell wieder ab. Und das war damals, wir reden jetzt hier von vor 30 Jahren oder so, und da war das völlig unklar, wie passiert das eigentlich und worin besteht dann hier dieser Zusammenhang? Es gab Hinweise, dass irgendwie an diesem Mechanismus der Salzhaushalt, der Wasserhaushalt, die Niere eine Rolle spielt. Und als Nephrologe habe ich mich natürlich dann für dieses Thema interessiert. Ich muss aber gleich sagen, mich hat damals interessanterweise mein Chef schon damals gewarnt und hat gesagt, Herr Sharma, wenn Sie als Nephrologe ernst genommen werden wollen, dann lassen Sie mal lieber dieses Thema Adipositas, weil es ist doch gar keine Krankheit und eigentlich, ja, das soll man den Ernährungsleuten oder vielleicht den Sport- und Bewegungsleuten überlassen. Das ist doch gar keine wirkliche medizinische Disziplin. Es war aber genau zu der Zeit, so vor 30 Jahren, da wurde ein Eiweiß entdeckt, eigentlich zum ersten Mal, und vielleicht wurde es ja hier bereits besprochen, es gibt ein Molekül, das heißt Leptin. Und das Leptin ist damals entdeckt worden, das war 93 ungefähr, und war dahingehend sehr aufregend, weil das Leptin eigentlich zum ersten Mal so ein Botenstoff war, oder man kann fast sagen, ein Hormon ist, was vom Fettgewebe selber freigesetzt wird. Und das war eigentlich damals eine völlig neue Entdeckung, weil bis dahin, wenn man auch Experten gefragt habe, ja, was macht denn das Fettgewebe eigentlich? Dann hieß es immer, naja, eigentlich ist es nur ein Speicherorgan. Das heißt nicht, da gehen Kalorien rein und dann bleiben sie dort, bis man sie braucht, und dann werden sie halt wieder freigesetzt. Aber die Vorstellung, dass eigentlich das Fettgewebe ein ganz aktives Organ ist und im Prinzip eigentlich fast wie eine Drüse funktioniert und solche Botenstoffe freisetzen kann. Und dann hat man natürlich viel Forschung an diesem Leptin gemacht und herausgefunden, was macht das eigentlich nicht. Und dann hat man festgestellt, das wirkt sich auf den Appetit aus und ist eigentlich sozusagen das Signal, das von dem Fettgewebe an das Gehirn geht, um dem Gehirn zu sagen, wie viel Energie im Körper gespeichert ist. Nicht? Das ist ungefähr, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Dummerweise ist es so, dass das Leptin aber auch noch andere Funktionen hat. Und die eine Funktion davon ist, dass es eigentlich mit dazu beiträgt, dass der Blutdruck steigt. Und das war dann für mich sozusagen wieder der Kurzschluss. Da das alles damals sehr spannend war, habe ich mir dann entschlossen, ja, ich werde jetzt mal anfangen, vielleicht die Fettzelle bei uns im Labor zu züchten. Das haben wir dann auch gemacht. Da sind wir zu unseren chirurgischen Kollegen gegangen und haben da gesagt, na, wenn nach so einer Operation so ein bisschen Fettgewebe übrig bleibt, dann hätten wir das gerne.
Welches Fettgewebe hast du da genommen?
Ja, das war alles Mögliche. Wir haben,
quer durch.
Unser Lieblingsfettgewebe war natürlich das Fett vom Bauchraum, nicht? Das Fett, das sich im Bauch befindet. Das war aber, da ist man nicht so leicht rangekommen. Meistens waren das so bei Brustreduktions-, Mama-Reduktionsplastiken und sowas, nicht? Mhm. Jedenfalls haben wir dann das Fettgewebe genommen, wir haben es im Labor gezüchtet und dann konnte man halt an diesem Fettgewebe diverse Dinge machen. Und das hat mich dann sehr interessiert, haben wir auch schöne Publikationen mit gehabt. Und dann habe ich mich im Laufe der Zeit immer mehr für Adipositas interessiert, auch so für klinische Fragen, nicht? Also was machen wir denn mit dem Patienten und wie behandeln wir das Ganze, ja? Weil das eine, was einem ziemlich klar wird, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist, dass die Behandlung der Adipositas, und da kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen, sich eigentlich gar nicht so einfach gestaltet, wie es oft dargestellt wird. Man sagt ja immer, nicht ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr Bewegung und dann wird das schon. Aber das ist ungefähr genauso effektiv, sage ich immer, wie wenn man jemand mit einer Depression sagt, wissen Sie was, seien Sie doch mal ein bisschen fröhlicher. Ja. Gucken Sie sich doch mal so eine Comedy-Show an, nicht? Und dann.
Ja, und ihn dann noch ordentlich attackiert und anscheißt, wenn es nicht klappt.
Ja, genau. Ja,
ihr habt ja doch gesagt, du sollst fröhlicher sein, Mensch. Ja, weil wenn das nicht klappt, ist das ja klar Fehler vom Depressiven. Das ist
traurig, ja.
Ja, weiß man ja. Geht mir also auf den Sack. Das
funktioniert einfach nicht, ja. Und also das hat mich dann halt schon fasziniert und na gut, lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich hatte dann irgendwann mal die Gelegenheit, nachdem ich mich eigentlich schon in Deutschland hier habilitiert habe, ich war dann Professor an der Charité eine Zeit lang und dann habe ich diesen Ruf aus Kanada bekommen. Und da ich eigentlich bis dahin mich schon entschlossen hatte, ich möchte nicht unbedingt Nephrologie weitermachen, sondern ich würde mich lieber um dieses Thema Adipositas mehr kümmern, habe ich dann die Gelegenheit wahrgenommen, bin dann vor 20 Jahren nach Kanada aufgewandert mit Sack und Pack, Familie, Kinder, Töchter, alle mit und war jetzt die letzten 20 Jahre in Kanada und bin jetzt eigentlich, man kann fast sagen, aus familiären Gründen in den frühzeitigen Ruhestand getreten und da habe mich aus Kanada verabschiedet und bin jetzt wieder in Berlin.
Aber da, also nur damit unsere Hörer das mal so richtig einordnen, so wie du das jetzt erklärst, wir haben dann halt Fettgewebe genommen und haben das gezüchtet. Also die Kultur von Adipozyten, die war ja zu dem damaligen Zeitpunkt alles andere als trivial. Also das allein die Tatsache hatte ich ja schon von vielen anderen Laboren unterschieden, dass du das überhaupt machen konntest und dann in der Petrischale quasi untersuchen konntest, was diese Zellen da machen. Plus damals in Deutschland war es ja noch so, dass Adipositas genauso gesehen wurde, wie dein Chef dir das gegenüber auch signalisiert hatte, oder? Das hat doch in der Akademie, in dem akademischen Alltag damals so gut wie keine Rolle gespielt.
Ja, und leider muss man sagen, hat sich in 30 Jahren wenig getan, weil es ist heute noch so, dass in den meisten, dass akademisch Adipositas, ich würde mal sagen, in den letzten 2 Jahren plötzlich interessiert sich aller Welt dafür. Und das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt endlich mal vernünftige Behandlungen haben. Aber
medikamentöse Behandlung.
Nein, also ja, ich sag mal eine vernünftige nicht chirurgische Behandlung.
Um aber gerade noch.
Ich kann jetzt auch kein Shitstorm ernten, aber da kommen wir noch drauf, also auf die Behandlung. Aber seitdem ist natürlich jetzt Dinge wie, weiß ich, und nicht die Medikamente, die es da jetzt gibt, die sind ja in aller Munde. Und damit scheint es, dass plötzlich jeder jetzt ein großes Interesse daran hat, aber akademisch ist das immer noch wenig vertreten, nicht? Also wenn man sich jetzt hier in Deutschland zum Beispiel die ganzen Hochschulen anschaut, nicht, dann gibt es gerade mal 3 oder 4, die sich irgendwie akademisch, wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen, ja. Aber die meisten Hochschulen, da gibt es keine Adipositas-Ambulanz oder Adipositas-Sprechstunde. nicht, wenn man sich hier die bariatrische Chirurgie anschaut, in der Hochschullandschaft in Deutschland, was haben wir hier? 41 Hochschulen. Ja. Die allermeisten davon haben gar kein bariatrisches Programm.
Ja, aber das war, darf ich kurz fragen, das war ja damals dann offensichtlich in Kanada ganz anders, wenn du da.
Nein, das war eigentlich in Kanada genauso. Und zwar, ich musste die ersten paar Jahre in Kanada alle meine Patienten zur Operation in die USA schicken.
Aha.
Wir hatten in Kanada auch keine Operation. Es gab ein Zentrum, was in Quebec war. Die machten das schon sehr lange. Aber ich war halt zu der Zeit in Ontario und ich musste dann meine Patienten musste ich dann nach Buffalo schicken oder nach Rochester oder nach Detroit. Mhm. Ich habe sie zwar von meiner Sprechstunde aus betreut, aber die mussten dann zum eigentlichen Eingriff mussten die dann halt in die USA. Und das war ganz, ganz lange Zeit so. Und das war dann erst wirklich, wann waren das? 2007 bin ich dann von der McMaster Universität an die University of Alberta, also weiter im Westen gezogen. Und erst zu dem Zeitpunkt hat dann Ontario wirklich das erste Mal ein chirurgisches Programm bekommen. Mhm. Also die Chirurgie war da auch gar nicht so weit. Also sie war weit, zwar so technisch war alles Mögliche, aber es wurde halt nicht finanziert und die Patienten haben es nicht bekommen. Es gab dann die ein oder andere Privatklinik, die dann so Magenbänder eingelegt hat, aber das war ja nicht, das war ja nichts Richtiges, sage ich mal so.
Nichts Tolles, würde meine Mutter sagen.
Ja. Wie erklärst du dir das, dass das sich eigentlich in der Wahrnehmung nicht wirklich geändert hat? Ich meine, rein epidemiologisch ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ein Großteil der Bevölkerung ist betroffen. Wir haben es ja fast mit einer Volkserkrankung zu tun. 40-50%, was war hier, mehr als 1 Milliarde der Weltbevölkerung erfüllt die Kriterien der Adipositas, letztes Jahr im Lancet erschienen. Warum hat das nicht mehr interprofessionelle akademische Aufmerksamkeit bekommen? Also woran liegt das? Das
hat alles mit Vorurteilen zu tun, nicht?
Ist es so, glaubst du?
Absolut. Ich meine, da kann ich auch noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar genau an dem Wochenende, wo ich nach Kanada gezogen bin. Nicht? Also wir waren noch im Hotel, ja, und da habe ich das erste Mal im Hotel Fernseher angemacht, gerade nach Kanada gezogen und habe mir die Nachrichten angeschaut. Und es war, wie der Zufall so will, hatte gerade an dem Tag das Forschungsministerium sozusagen kundgegeben, dass sie jetzt $15 Millionen für Adipositas-Forschung ausgeben wollen. Und da war ein Kommentator an den Nachrichten, das waren sozusagen die Abendnachrichten, das wäre bei uns jetzt in Deutschland hier Tagesthemen oder sowas nicht. Da kam ein Kommentator und hat gesagt, ja, also da sehen wir mal wieder typisch, wie die Regierung das Geld hinauswirft für Sachen, die völlig unsinnig ist. Wir wissen doch schon längst, woran die Politik liegt, nämlich die Leute essen zu viel und bewegen sich nicht genug. Dass man da jetzt noch forschen muss, um das zu verstehen, das versteht ja der Kommentator überhaupt nicht. Und meint, es gäbe doch viel bessere Verwendung für dieses Forschungsgeld, nicht? Und diese Einstellung, diese Vorstellung, dass Adipositas, das ist doch eigentlich ganz einfach. Weil die Leute essen zu viel, bewegen sie nicht genug. Und was soll man da groß forschen? Ja. Und also diese Einstellung ist sozusagen die Grundlage auch für die Diskriminierung, nicht? Wenn man da jemand sieht, der ist übergewichtig, sagt, Mensch, wahrscheinlich ist der, ich hatte keine ihm fehlt die Selbstkontrolle, ja, oder die Motivation, oder er kapiert das einfach nicht, dass wenn man zu viel isst, wird man halt dick, nicht? Und nicht, wenn man sagt, naja gut, okay, man kann verstehen, warum er dick geworden ist, aber was man nicht verstehen ist, kann, warum er dann nichts dagegen tut, weil man bräuchte ja doch nur wirklich weniger zu essen und sich zu bewegen und dann ist das Problem doch gelöst, nicht? Und damit gibt man dem Betroffenen die Schuld dafür, nicht? Und wenn man davon ausgeht, wir wissen, woran es liegt, wir wissen, was man dagegen tun kann, ja, was wollen wir da noch groß rumforschen?
Ja, das ist
zu verstehen, nicht? Und diese Einstellung, die ist nach wie vor heute vertreten. Das ist bei den neuen Medikamenten, das ist bei der Chirurgie genauso, nicht? Wenn jemand, nicht, stellen Sie mal vor, Sie sehen jemanden, den haben Sie jetzt eine Weile nicht gesehen, nicht? Und er hat, weiß ich, 30 Kilo abgenommen, nicht? Und dann sehen Sie ihn das erste Mal sind, wenn Sie ihn erst sehen, sind Sie völlig schockiert, nicht? Wahrscheinlich hat er eine Krebserkrankung oder sonst was, dass er so viel abgenommen hat, das kann ja nicht gesund sein. Aber dann sagt er, nee, eigentlich bin ich kerngesund. Dann kommt die Frage, ja, wie hast du denn das abgenommen? Nicht? Und wenn der Patient sagt, ja, also ich hatte jetzt vor 2 Jahren eine bariatrische OP, oder heute würde man sagen, ja, ich spritze mir da jede Woche hier dieses Zeug da zum Abnehmen. Dann sieht man regelrecht, wie die Leute dann eigentlich enttäuscht sind und sagen, ja, also das ist ja taking the easy way out, nicht?
Genau. Das ist Betrug. Betrug, das, du hast.
Der ist zu faul, jetzt die Arbeit zu leisten, nicht? Der spritzt jetzt so ein Zeug oder lässt sich einfach den Magen abbinden oder nicht, weil er zu doof ist, um selber abzunehmen.
Ja, das zeigt sich ja auch an einer ganzen Reihe von unserer Patienten, die sich gar nicht trauen zu sagen, dass sie operiert wurden und dann vorgeben, irgendwelche harten Diäten durchgeführt zu haben.
Genau.
Das fängt schon in der Sprechstunde an. Wenn du, also keiner dieser Patienten kommt ja gerne zu uns, weil das wie so ein Eingeständnis des eigenen Scheiterns ist, oder? Also du kommst nur in die Sprechstunde, wenn du dir selber eingestehst, ich schaffe es nicht, was alle anderen, die ganze Welt mir sagt, was ich eigentlich schaffen muss. Und nur weil ich jetzt zu faul, zu dumm, zu willensschwach bin, brauche ich diese Operation. Das ist genau, Wahnsinn.
Man gesteht sich im Prinzip das Versagen ein. Nicht? Und das,
genau.
Und dafür gibt es einen Fachbegriff, nicht? Wir reden heute von der internalisierten Stigmatisierung oder von der Selbststigmatisierung. Das heißt, man hat es als Patientin so oft gehört, dass man selber dran schuld ist, irgendwann glaubt man es halt selber. Nicht? Und damit verbunden sind dann halt die ganzen Schamgefühle. Also ich selbst bin als Person, als Mensch gescheitert, weil ich nicht in der Lage bin, das zu machen, was offenbar alle anderen können, ja.
War das bei dir auch so, Tariq? Ich meine, es sind ein paar Jahre her, seitdem du
genau,
einen Bypass hast, aber.
Ich wollte gerade sagen, das Spannende ist, das ist in der Selbsthilfegruppe oder in den Selbsthilfegruppen begegnen einem ja Menschen, die sich die Frage stellen, wie werde ich Herr meines Übergewichts? Ja? Und das Hauptargument, glaube ich, warum sich Leute nicht operieren lassen, ist, dass sie immer wieder sagen, ja, also für mich kommt die Operation nicht in Frage, weil ich schaffe das ja selber. Ich brauche ja nicht so eine Krücke. Ne? Also dieses Wort Krücke oder das kommt immer wieder, ja. Und wenn man dann aber die Frage stellt, okay, aber wenn du jetzt noch 10 oder 15 Jahre rumdokterst, ist das nicht auch schädlich für deinen Körper? Aber es geht immer wieder um die Frage, nee, ich schaff das selber, ich brauche das nicht. So ungefähr wie draußen, ich lass mir doch nicht über die Straße helfen, ja.
Wann,
komisch, aber ist so.
Aria, wann ist dir das klar geworden, dass das so sein muss? Also ich kann von mir sprechen, ich bin zu demselben Schluss gekommen wie du, die Krankheit ist stigmatisiert, die Patienten stigmatisieren sich selber und ich behaupte auch, die Therapie ist nach wie vor stigmatisiert. Aber ich habe da ein paar Jahre...
Wir als die Mediziner, die auf diesem Gebiet arbeiten, ob das jetzt Chirurgen sind oder
ja.
Ärzte, wir sind ja auch stigmatisiert, nicht? Ein Mensch, der Schamer, der ist doch gar kein richtiger Arzt mehr. Nur mit dem Dicken rum, ja?
Ja, das Gefühl kennen wir Chirurgen ja schon lange.
Genau, ihr werdet ja auch von euren chirurgischen Kollegen gar nicht ernst genommen. Nicht mein Mensch, der macht
was?
Da irgendwie Operationen, was weiß ich, ja?
Stimmt das, Andi? Die nehmen uns ja nicht ernst.
Das ist nach wie vor so.
Ja, aber bei mir war das durchaus ein Prozess. Also mir war relativ klar früh, dass das eine Erkrankung ist, dass das viel komplexer ist als beweg dich mehr und iss weniger. Aber so, war dir das schon klar, als du nach Kanada gegangen bist?
Also es ist mir mit der Zeit, also so richtig dieser Aha-Moment, und deswegen habe ich die Geschichte erzählt, dieser Aha-Moment, der passierte eigentlich wirklich während dieser Nachrichtensendung, weil ich gesagt habe, also wenn das ist, was die Leute glauben, dann darf man sich nicht wundern, dass es kein Geld für die Forschung gibt, nicht, dass es kein akademisches Interesse an diesem Thema gibt, nicht, mit diesem Thema möchte sich ein seriöser Wissenschaftler eigentlich gar nicht beschäftigen, weil es ist eigentlich kein seriöses Thema in dem Sinne, nicht? Das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit geändert, weil wir dann wirklich, da kommen wir vielleicht noch drauf, eigentlich gelernt haben, nicht, wie viel Biologie dahinter steckt, nicht? Also da steckt Biologie dahinter, da steckt Psychologie dahinter, da stecken körpereigene Prozesse dahinter, die natürlich erklären, erstens, wie kommt Adipositas zustande und warum ist es so hart zu behandeln oder so schwer zu behandeln und warum kann man die Adipositas eigentlich nicht bis heute nicht heilen? Nicht, also man kann sie therapieren, das machen die Chirurgen schon länger. Wir fangen jetzt an in der inneren Medizin, aber ich sage immer, ich mache das seit 30 Jahren, ich habe noch keinen Patienten mit Adipositas geheilt. Und das klingt ganz schlimm, aber ich muss auch sagen, ich habe auch noch keinen Patienten mit Typ 1 Diabetes geheilt, ja. Ich habe auch noch keinen Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung geheilt oder einen Patienten mit Asthma habe ich auch nicht geheilt. Ja, ich meine, das sind alles, und das ist ja die Definition einer chronischen Erkrankung. Das heißt, das ist eine Erkrankung, wenn man sie einmal hat, dann hat man sie oder man wird sich dann den Rest seines Lebens mit dieser Krankheit rumschlagen. Was nicht heißt, man kann sie nicht behandeln. Nicht? Also man kann sie behandeln, man kann sie therapieren, aber eigentlich besteht diese Krankheit ja noch, nicht? Das ist wie wenn ich sage, ich habe einen Bluthochdruck, ja, jetzt nehme ich meine Pillen, damit ist mein Blutdruck normal, aber damit bin ich nicht geheilt, sondern damit ist mein Blutdruck kontrolliert. Mhm. Nicht, wenn ich die Pillen weglasse, steigt der Blutdruck sofort wieder an. zum Diabetes genauso. Nicht? Solange ich meine Pillen nehme, ist mein Diabetes kontrolliert, lasse ich die Pillen weg, ist der Diabetes wieder da.
So auf das Gebiet der chronischen Erkrankung Adipositas kommen wir sicherlich nochmal im Laufe des Gesprächs. Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Da hast du also deine Nachrichtensendung in Kanada gesehen, hast gemerkt, hey, stigmatisierende Umgebung. Das ist noch nicht so, dass die Public Opinion, die ich mir vorgestellt habe. Jetzt kann man da natürlich in zweierlei Arten und Weisen reagieren, indem man, sagen wir mal, frustriert seinen Job abreißt oder versucht, die Situation zu ändern. Ich habe den Eindruck, so aus der Ferne, damals zumindest, als du dann ja auch mit sozialen Medienaktivitäten ziemlich aktiv warst, dass du den zweiten Weg gewählt hast, nämlich versucht hast, das zu ändern. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie deine Zeit dort war, was du gemacht hast, was dein Antrieb war?
Ja, die Schritte waren relativ einfach. Also das Erste, nachdem mir klar wurde, dass die Diskrimination eigentlich das Hauptproblem ist, da habe ich mich natürlich geguckt, okay, irgendjemand, gibt es denn Leute, die sich bereits wissenschaftlich mit dem Thema Diskrimination und Diskriminierung und Stigmatisierung beschäftigt haben? Und es war in der Tat so, dass in den USA, da gab es Forscher, die kamen so ein bisschen so aus der Sozialmedizin und Soziologie und die haben sich eigentlich mit diesem Thema schon beschäftigt, haben gezeigt, wie häufig das ist und dass es im Prinzip bei allen Altersklassen, sozialen Schichten, Medien und so weiter, egal wo man hinguckt, findet man diese Diskriminierung. Dazu gab es viel Wissenschaft. Das hat aber irgendwie nie so richtig, diese Forschung ist irgendwie nie richtig wahrgenommen worden von den Entscheidungsträgern oder auch von den Public Health Leuten und schon gar nicht von den Klinikern. Und nachdem ich mich dann dort eingelesen habe und mir klar wurde, ja, eigentlich, das ist nicht nur so ein Gefühl, was ich da habe, sondern ja, das ist wissenschaftlich gut belegt und da gibt's auch Theorien darüber, wie es zustande kommt und was man dagegen machen kann, habe ich eigentlich das Thema ganz groß geschrieben und es wurde dann. Und dann kommen wir zu den sozialen Medien. Also in die sozialen Medien bin ich ja so ein bisschen hineingerutscht. Also ich habe mich ja immer so für solche Dinge interessiert, wie was passiert soziale Medien. Ich meine, damals gab es ja noch MySpace und was es da alles gab. Und ich hatte mein erstes AOL-E-Mail-Konto, hatte ich so, glaube ich, Ende 80er Jahre, ja.
Die haben schon drin. Ja, bin ich schon drin.
Nicht? Also ich habe mich schon immer so, sagen wir, so ein bisschen mit diesem Internet und sowas beschäftigt. Und dann ist eigentlich Folgendes passiert. Und zwar habe ich dann diese neue Stelle angetreten im Westen von Kanada, hatte ich ja bereits erwähnt. Ich wurde dann nach University of Alberta berufen und da kam ich hin. Und eines der Gründe, warum ich hingegangen bin, ist, weil es dort ein großes Adipositas-Programm bereits bestand. Hauptsächlich chirurgisch und so, wie man sagen, so ein bisschen als Wellness-Programm, nicht? Also da wurden Kurse angeboten über gesunde Ernährung und was es da sonst so alles gibt. Und ich kam da rein und habe gesagt, ja, wir machen das aber jetzt mal ein bisschen mehr medizinisch. Aber was ich feststellen musste, ist, dass da ungefähr 100 Mitarbeiter waren in diesem Programm. Und die waren über die ganze Stadt verstreut, in diesen ganzen Zentren, die es dann so über die Stadt verteilt gab. Und dann wurde mir klar, ja, ich werde diese 100 Leute nie einmal in einem Zimmer jemals begegnen. Und irgendwie sind aber alles Mitarbeiter. Also ich muss ja irgendwie mit den Leuten kommunizieren. Und das war ganz am Anfang, damals 2007, hatte ich das erste Mal davon gehört, dass es diese Blogs gibt. Nicht, das ist im Internet. Man schreibt dann irgendwas im Internet und dann kann es im Prinzip jeder lesen. Und kann auch kommentieren und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja gut, vielleicht wäre das doch ein Mittel für mich mit meinen 100 Mitarbeitern, den wenigstens so kleine Nachrichten zukommen zu lassen, was mache ich gerade. Und wenn man dann zurückgeht, 2007, meine ersten Posts waren auch eigentlich hauptsächlich darum, mich vorzustellen, meine Vorstellung für das Programm vorzustellen, bisschen Erklärung, wie ist meine Herangehensweise. Und dann
war ein öffentliches Intranet dann quasi.
Das war eigentlich quasi war es ein Intranet, aber es war öffentlich, weil das konnte natürlich jeder lesen, obwohl ich eigentlich nur für meine Mitarbeiter gedacht war. Und dann gab es eine interessante wissenschaftliche Publikation. Dann habe ich dann halt über diese Publikation geschrieben, habe gesagt, hier Jungs, es gibt hier eine neue Arbeit, nicht, die haben das und das gefunden und ich glaube, das ist deswegen für unser Programm relevant aus folgenden Gründen und so weiter. Und das hat sich dann immer mehr verbreitet, nicht? Dann waren es nicht nur meine Mitarbeiter, die es gelesen haben, dann waren es eigentlich Mitarbeiter aus anderen Kliniken, aus anderen Gegenden, und dann wurde es im Prinzip weltweit. Ich hatte dann zu irgendeinem Zeitpunkt 18, fast 20.000 Leute, die das gelesen haben. Und ich habe es dann auch jeden Tag geschrieben. Das heißt, ich habe insgesamt, glaube ich, 2.500 Blogposts über 10 Jahre praktisch täglich rausgebracht.
Also ich war ja einer dieser Abonnenten, muss ich sagen, in den Nuller, Anfang 10er Jahre. Ja. Und ehrlich gesagt hat mich das damals schon fasziniert, dass da jeden Tag ein neuer aktueller Blog rauskam. Ich dachte mir, hey, der Schama, wann macht er das eigentlich? Das war sehr beeindruckend.
Das war so eine Routine. Ich meine, ich hab jeden Tag da geguckt, nicht, was gibt's Neues an Arbeiten oder was habe ich an neuen Ideen. Ja, und dann habe ich das halt runtergeschrieben, nicht? Und das war eigentlich nichts anderes, als ich schicke jetzt eine E-Mail an meine Freunde und Bekannte über das, was mich gerade interessiert, nicht? Mehr war das nicht. Ja, aber das hat immer eine größere Anhängerschaft gehabt. Und da habe ich dann natürlich auch dieses ganze Thema der Stigmatisierung und so weiter, das habe ich dann wirklich dort eigentlich publik gemacht. Nicht? Ich habe sehr früh damit angefangen zu sagen, also BMI zum Beispiel als Definition der Adipositas ist Quatsch. Das habe ich schon vor 20 Jahren gewusst und gesagt. Nicht? Wir haben dann hier das Edmonton Obesity Staging System. Das kam dann irgendwann 2009, hatte ich die Idee. Dann habe ich das auch auf dem Blog zuerst publiziert. Dann ging es sehr viel um die Frage, ja, wie funktioniert das Ganze, nicht? Und. Also es war eine interessante Erfahrung. Und zu der Zeit war ich eigentlich der Einzige, der es gemacht hat. Dann habe ich irgendwann aufgehört aus zwei Gründen. Das eine war, ich habe dann nach 10 Jahren festgestellt, ich wiederhole mich eigentlich oft, weil das sind viele Dinge, die habe ich bereits gesagt. Jetzt sage ich es dir nochmal, aber ich habe es eigentlich schon vor 5 Jahren gesagt. Und das andere war, dass andere Leute dann auch anfingen, ihre Blogs zu machen. Und die haben das mit viel höherem Aufwand gemacht. Ich meine, für mich war das so quasi nebenbei, ja, das habe ich so mit einer Tasse Kaffee und habe ich schnell meinen Blog gesessen und andere Leute haben daraus eine Wissenschaft gemacht, nicht? Die haben dann wirklich so Datenrecherchen und mit schönen Bildern und so weiter und da habe ich auch keine Lust mehr. Mhm. Und die machen das ja jetzt eigentlich sehr erfolgreich, von daher braucht kein Mensch meinen Blog mehr. Mhm. Und dann habe ich auch einfach aufgehört. Aber das war damals, und das höre ich jetzt auch sozusagen aus aller Welt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe zu Foto, Mensch, Herr Schama, endlich treffe ich Sie mal. Ich meine, ich lese da Ihre Sachen da schon seit 20 Jahren. Hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich meine, ich habe das auch gern gemacht und die Website gibt's noch. Ich meine, die Posts sind alle noch da. Und wenn man da hingeht und manche Dinge liest, die ich vor 10, 15 Jahren geschrieben habe, die würde ich heute genauso schreiben.
Wie oft juckt ihr das in den Fingern zu sagen, told you so? Habe ich euch doch gesagt?
Ständig.
Das glaube ich.
Aber die Lancet Commission ist genauso. Ich meine, die Lancet Commission, kommen wir vielleicht später drauf.
Ja, ja.
Ist es genauso. Da ist nichts Neues. Ja, also man liest das Ganze und sagt, ja, was ist denn jetzt hieran neu? Ich meine, das sind alles Dinge, die sagen wir schon seit 20, 30 Jahren. Reden wir davon. Jetzt wurde hier so getan, als sei jetzt irgendwie das Rad neu erfunden.
Aber jetzt möchte ich euch drei mal ganz kurz einfangen. Also jetzt habe ich schon noch einen dritten, den ich einfangen muss. Ich habe eben etwas gehört, Edmonton Staging System. Ja, wie funktioniert es denn eigentlich?
Na, ist eigentlich ganz einfach. Also was wir jetzt bleiben wir doch mal beim BMI. Nicht? Der BMI, das weiß jeder mittlerweile. Also der BMI ist ja eine Größe, die wird ja errechnet aus jemands aus der Größe und Gewicht. Also sie sagen mir, wie groß sie sind und wie schwer sie sind, dann kann ich berechnen, dann kriege ich eine Zahl und das ist der BMI. Das heißt, der BMI ist eigentlich definitionsgemäß nichts anderes als eine Größenangabe. Nicht? Sie können mir genauso ihre Kleidergröße sagen. Nicht? Wenn sie sagen, ja, ich trage immer Hemden, die mit einem L drin, dann sage ich, oh, da müssen sie aber zum Arzt. Das ist es nicht. Das ist...
Verdammt, ich habe X.
Größenangabe, ja.
Das lässt sich total gehen.
Ich habe quasi ein diagnostisches Kriterium, um eine Diagnose zu stellen, geworden ist, dass es eigentlich fast, man versteht es gar nicht, ja. Und was man klinisch ja ganz schnell merkt, ist, dass, nicht wenn man in so einer Sprechstunde sitzt, das sind nicht immer die größten Patienten oder die Patienten mit dem höchsten BMI oder höchstem Gewicht, die am kränkesten sind. Nicht? Also wenn man jetzt eine BMI-Zahl nimmt, ich sag mal BMI 35, nicht? Nicht, da liegt man dann so um 100 Kilo, 105 Kilo, so ungefähr in dem Bereich, je nachdem, wie groß man ist. Nicht, da kann ich zwei Patienten haben, die haben genau den gleichen BMI. Der eine hat eine Schlafapnoe, der hat Bluthochdruck, der hat Diabetes, der hat eine Fettleber, dem tun die Knie weh. Nicht, der ist krank, der ist krank. Ja, der hat all diese Probleme. Und dann kommt der nächste Patient, der hat genau den gleichen BMI, ist auch BMI 35, der ist kerngesund. Ja, da ist nichts. Der Blutdruck ist normal, Zuckerwerte sind normal, alles ist normal, der fühlt sich pudelwohl. Jetzt nach der Definition BMI müssten die eigentlich beide den gleichen Krankheitswert haben, haben sie aber nicht. Nicht der eine ist ganz klar, der hat Probleme, der andere fühlt sich eigentlich ganz recht wohl. Nicht? Das heißt, der BMI sagt mir eigentlich nicht direkt was zum Gesundheitszustand aus. Und das heißt, wenn ich jetzt wirklich wissen will, wer ist denn der Kränkere von den beiden, dann muss ich mal gucken, was haben die denn für Probleme? Nicht? Und da ist es bei dem ersten Patienten ist völlig klar, der hat große Probleme, nicht? Der hat einen Diabetes, der hat eine Fettleber, der hat all diese Probleme, nicht die quasi Folgeprobleme seines erhöhten Gewichts sind oder erhöhten Fettgewebes sind. Der braucht dringende Behandlung, den würde ich wahrscheinlich sofort zum Chirurgen schicken. Sagen, hier, guck, schau dir das mal an. Und der zweite Patient, nicht, der ist eigentlich relativ gesund und oder gesund. Was sage ich dem? Der sage ich jetzt, ja, komm vielleicht im Jahr wieder oder in zwei Jahren wieder im Augenblick. Und ich brauche ja keine Behandlung. Und daraus haben wir dann so ein Stadiensystem gemacht. Und das ist das Edmonton Obesity Staging System. Das ist eigentlich so eine Stadienabteilung, die BMI-unabhängig ist. Und da wird geguckt, was hat denn dieser Patient eigentlich an Begleiterkrankungen? Und je schwerer die Begleiterkrankung, desto höher ist dann das Stadium in dem Edmonton Obesity Staging System. Und was wir dann auch gemacht haben, haben gezeigt, dann haben wir so größere Studien gemacht, um zu zeigen, dass es nicht der schwerste Patient ist, der die schlechteste Prognose hat, sondern der kränkeste Patient, was eigentlich Sinn macht. Nicht, und das haben wir dann gezeigt. Und von daher sind auch unsere ganzen Entscheidungen, nicht, wer wird operiert, wer kriegt ein Medikament, wen müsste ich öfter sehen. Das basiert eigentlich alles auf diesen Krankheitswert und nicht auf die Größe.
Hat sich das Stadiensystem durchgesetzt international?
Es ist langsam dabei, sich durchzusetzen. Also ich staune mal. Also erstens, es gibt viele, viele Kliniken weltweit, die das benutzen. Das kriege ich immer wieder erzählt. Mensch, Herr Schama, wir benutzen ja Ihr System schon seit Jahren. Es findet sich jetzt mittlerweile auch in eine ganze Reihe von Richtlinien. Ich glaube, es gibt bestimmt 20 Richtlinien von verschiedenen Ländern, wo jetzt das EOS, so nennen wir das, Edmonton Obesity Staging System, also EOS kurz gesagt, sich wiederfindet. Es ist auch das System, was die meisten Publikationen nach sich gefunden. Also wenn man jetzt im Internet guckt, Publikationen zu dem Thema Edmonton Obesity Staging System, findet man, ja, so, es sind jetzt über 100 Artikel, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt nämlich auch noch andere Staging Systems. Es gibt da zum Beispiel das King-System, ist ein bisschen komplizierter. Und dann gibt es noch andere Systeme. Die basieren eigentlich alle auf dieser Vorstellung, dass der BMI nicht ausreicht, um eine Diagnose zu stellen und im Prinzip mir nicht sagt, welcher Patient am kränkesten ist. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber
am kranksten. Schönes ist. Wort. Am kränkesten, ja. Am kränkesten. Also nur mal für die Hörer, dass wir das nur mal, dass das jeder auch realisiert. Wir haben ja so einen Triple-Pionier vor uns sitzen. Erstens einer, der früh erkannt hat, dass es da viel wissenschaftlich zu holen gibt. Dann einer, der die Social Media und die Blogartikel für sich entdeckt hat und dann auch noch einer, der gesehen hat, dass es nötig ist, diese chronische Erkrankung zu klassifizieren, oder? Das geht ja weit darüber hinaus, nur Ressourcen zu allozieren. Also wer braucht dringender eine Therapie als jemand anders? Also je kränker, desto mehr Therapiebedarf als jemand anders. Wenn wir bei dem Bild, was du gerade gezeichnet hast, einer chronischen Erkrankung bleiben, dann braucht es ja so ein Klassifikationssystem auch, um Therapien miteinander zu vergleichen, oder? Um zu sagen, wir können vielleicht also Stichwort ist persönliche Medizin, Tailored Medicine Approach, Tailored Approach. Habt ihr euer Staging-System unter diesem Aspekt auch angewendet, um zu sagen, in den Frühstadien vielleicht noch eher präventive Maßnahmen oder mittlerweile vielleicht auch medikamentöse Maßnahmen, später eher Chirurgie oder gemeinsamer Ansatz? Oder ist das in der Mache?
Natürlich, ich meine, das war ja der ganze Sinn des Staging-Systems, ist ja, dass man Therapieentscheidungen treffen kann, dass man sagen kann, also dieser Patient, der muss aggressiver behandelt werden, wenn man das Wort Aggression, ja, das ist immer so ein schwieriges Wort, aber wenn man sagt, also an dem Patient, also da würde ich jetzt nicht noch zwei Jahre mit der Therapie warten, sondern der müsste eigentlich dringend behandelt werden. Da reichen auch nicht 5 Kilo Gewichtabnahme, sondern da brauchen wir da schon ein bisschen mehr. Und das muss auch dringend passieren, nicht? Während beim anderen Patienten, der weniger krank ist, da sagt man, na gut, da können wir vielleicht noch ein bisschen zuwarten, vielleicht kann man da doch nochmal mit einer Diät das versuchen, so, obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht funktionieren wird, aber trotzdem, wenn der Patient will, gut, soll er machen. Nicht, da kann man noch ein bisschen zuwarten. Weil es geht ja schon natürlich immer um die Frage Ressourcenverteilung. Ja, ich meine, gerade in Kanada, da haben wir ein völlig staatlich finanziertes System. Da hatten wir auch lange Wartezeiten, nicht? Also im Schnitt hat es ungefähr zwischen 12 und 18 Monate gedauert, bis irgendjemand das erste Mal in die Sprechstunde bekam. Und es solche Wartelisten gab. Und das war eigentlich mit Teil des Hintergrundes, warum wir uns eigentlich mit diesem Staging-System beschäftigt haben. Wir hatten 2.500 Patienten auf der Warteliste. Und dann kommt die Frage, ja, wen sehen wir da zuerst?
Priorisierung, Stichwort.
Ja, machen wir das einfach nach der Reihenfolge, wie die sich angemeldet haben. Oder gibt es unter diesen 2000 Leute, den einen oder anderen, der müsste eigentlich vielleicht eher gesehen werden, weil er kränker ist? Und das haben wir dann schnell gemerkt, das kann man am BMI nicht festmachen. Von daher kam dann dieses ganze Staging-System.
Mit was du dich ja auch beschäftigt hast, war ja so Ausbildungsmaßnahme für Ärzte, die mit Adipositas-Betroffenen zu tun haben. Stichwort 5As, wenn ich mich recht entsinne. Das war ja zumindest damals in Lake Louise, als wir uns das erste Mal getroffen haben auf einem internationalen Kongress, ein Thema, wo es darum geht, Leute, also professionelle Medical Healthcare Professionals auszubilden, dass sie eine standardisierte und reproduktive, vernünftige, qualitativ hochwertige Art der medizinischen Versorgung von Adipositas-Patienten lernen.
Genau.
Kannst du da nochmal drauf Comment abgeben, was war das genau?
Auch noch so ein bisschen aus. Also eines der Dinge, die mir klar wurde, als ich nach Kanada gegangen bin, bin ich 2005 war ich 3 Jahre da. Da habe ich festgestellt, ja eigentlich, es gibt über Kanada ist ja ein sehr großes Land, es gibt 17 Hochschulen, überall gab es so Leute, Einzelfiguren, die sich mit irgendeinem Thema Adipositas wissenschaftlich beschäftigt haben, nicht? Was ich zu meiner Überraschung festgestellt habe, ist, dass viele von den Leuten sich untereinander eigentlich gar nicht kannten, obwohl sie alle im gleichen Land arbeiten. Die arbeiten alle an dem Thema Adipositas, aber die kennen sich untereinander gar nicht so richtig. Und weil es zum Thema Adipositas, da gibt es die Ernährungsforscher, dann gibt es die Sportleute oder die körperliche Bewegungsleute und dann gibt es die Grundlagenleute und dann gibt es die Kliniker. Die gehen auch alle zu anderen Kongressen, die lesen nicht, die kennen sich untereinander gar nicht, reden auch nie miteinander. Und da haben wir Folgendes gemacht, da habe ich dann angefangen, so ein Netzwerk zu gründen. Das nannten wir dann das Canadian Obesity Network. Da haben wir dann auch so ein paar staatliche Mittel für bekommen und dann haben wir dieses Network gegründet, was dann sehr schnell gewachsen ist. Und das Ziel des Netzwerks war erstens, damit die Leute, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen, dass die mal alle unter einen Topf, also sich zumindest mal untereinander kennenlernen. Und da haben wir dann auch die ersten Veranstaltungen gemacht. Wo wir die dann alle zusammengebracht haben. Das war dann halt so eine Konferenz und da wurde dann halt über die neuesten Forschungen gesprochen und da fing das dann an, nicht? Und dann haben wir gemerkt, ja, es gibt aber auch Kliniker, also Ärzte, die sich für das Thema interessieren und die kommen dann auch zu diesem Meeting, obwohl es eigentlich da dort sehr viel um Grundlage ging. Und dann hat man gemerkt, und ich meine, ich weiß ja noch von meinem eigenen Studium, dass wir eigentlich im Studium über Adipositas recht wenig gelernt haben. Dass wir auch nur eine einzige Vorlesung über Adipositas hatten, ja. Und so ich dann gemerkt habe, es gibt viele Kliniker, die interessiert das Thema, sie möchten eigentlich ihren Patienten helfen, weil die Patienten kommen ja, die wollen ja auch Hilfe, aber man hat ganz recht wenig zu bieten. Und vieles hängt damit zusammen, dass man eigentlich als Mediziner das nie wirklich gelernt hat. Aha. Und damit war klar, wir müssen jetzt in irgendeiner Form hier Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte liefern, wo man zumindest das, was klinisch interessant ist aus der Grundlagenforschung und aus der Forschung überhaupt jetzt mal irgendwie klinisch übersetzt und damit es umgesetzt werden kann, nicht? Und das war dann sozusagen der Hintergrund für diese Veranstaltung. Dann haben wir aber auch schnell gemerkt, nicht, man darf es nicht zu kompliziert machen, man muss Dinge vereinfachen. Und da haben sich dann diese 5 A's angeboten, die wir ja nicht empfunden haben, sondern die kommen ja auch, nicht die 5 A's gibt es als Konzept und zwar jetzt hier nur für die Zuhörer. Die 5 A's, die sind aus dem Englischen und die stehen für Folgendes, und zwar man fragt den Patienten, ob das ein Problem ist und ob er Interesse daran hätte, dass wir mal über dieses Thema reden würden. Das ist das A. Nicht, dann kommt das Assess. Assess heißt, dann muss ich dann mal gucken, gut, wir wollen drüber reden, aber bevor wir drüber reden, muss ich natürlich wissen, nicht, wie geht's Ihnen dann? Nicht, was haben Sie denn für Beschwerden? Wann hat das angefangen? Wie schlimm ist es? Dann machen wir Laborwerte. Schauen wir uns das Ganze an. Das ist das 2. A, also Assessment. Und dann kommt das 3. A, jetzt wo wir diese ganzen Untersuchungen gemacht haben, ich habe die Ergebnisse, ich kenne die Vorgeschichte, kann ich Ihnen jetzt Rat geben? Das ist Advice, das ist dann das 3. A. Und nachdem ich dem Patienten meinen Rat gegeben habe, dann müssen wir jetzt irgendwie einig werden, ja, was machen wir jetzt damit? Nicht? Also wie soll dann jetzt dieser Behandlungstherapieverlauf aussehen, nicht? Also reden wir jetzt von der Chirurgie oder wird das medizinisch irgendwie gemacht und so weiter. Nicht, was sind die Patientenerwartungen? Also da muss man agree, das ist dann das 4. A. Und nachdem wir uns da auf das geeinigt haben, kommt der letzte A, das ist dann das fünfte A, das ist Assist. Das heißt, okay, gut, jetzt wissen wir, wo wir hinwollen und jetzt muss ich sie da auf diesem Pfad begleiten. Nicht? Also, und dann geht das halt immer im Kreis, nicht? Und das ist ein Konzept, diese fünf A's, die gibt es auch bei anderen Krankheiten, die haben wir dann gesagt, ja, das kann man eigentlich bei Adipositas auch sehr gut anwenden. Und dann haben wir für jeden dieser Schritte, dieser einzelnen A's gesagt, ja, was sollte der Arzt oder der Kliniker dann für jedes von diesen A's dann eigentlich machen mit dem Patienten? Und das waren dann die fünf A's. Und das war eigentlich nur eine ganz logische Sache, die machen die meisten Ärzte wahrscheinlich. Nee, da muss man eigentlich sagen, das machen die meisten Ärzte, wenn es um Adipositas geht, nicht ganz. Weil erstens, sie sprechen häufig das Thema so aus dem Nichts heraus. Der Patient geht mit Ohrenschmerzen hin und der sagt immer, Mensch, sie sollten mal abnehmen. Ist, dass eigentlich die Ohrenschmerzen mit dem Gewicht gar nichts zu tun haben. Das heißt, man springt sozusagen mit der Tür ins Haus und nicht der Patient, der will gar nicht drüber reden oder hat eigentlich gar nicht drüber nachgedacht oder deswegen was ganz anderem jetzt beim Arzt, nicht? Und wir müssen das Patienten dadurch ganz häufig eigentlich wieder abgeturnt werden. Das heißt, dieser erste Schritt ist eigentlich ein ganz entscheidender, gerade in der Adipositas, nicht? Wo man den Patienten wirklich fragt, sagen wir mal hier, ihr Gewicht, ist das ein Thema überhaupt? Nicht? Wollen Sie überhaupt drüber reden? Oder hätten Sie Interesse darum, dass wir da mal näher nachgucken? Nicht? Das dann in so einer nicht stigmatisierenden, freundlichen Art, ohne Vorwürfe, ohne Vorurteile anzubringen, das muss halt auch gelernt werden, nicht? Ja. Und dann kommt der zweite Schritt und dann, was auch viele Ärzte falsch machen, denke ich mal, ist, sie kommen dann sofort mit Lösungsantworten. Der Patient kommt und sagt, Mensch, Herr Doktor, ich müsste mal abnehmen oder ich mache mir Sorgen über mein Gewicht. Da sagt der Arzt gleich, ja, wissen Sie was, Sie müssten doch mal mehr, weiß ich nicht, Obst und Gemüse essen oder sonst was. Das heißt, es werden Ratschläge gegeben, ohne dass man eigentlich überhaupt sozusagen das Problem erfasst hat, nicht? Also man hat noch keine Fragen gestellt, wann fing das an und nicht, wie läuft es bei Ihnen in der Familie? Und ich habe ja gar nicht die Informationen, die ich eigentlich bräuchte, um vernünftige Ratschläge zu geben. Das heißt, man fällt da so mit der Tür ins Haus. Und das sind alles Dinge, die man eigentlich anders machen sollte, nicht? Und das ist das, was die fünf A's machen. Das heißt, es ist systematisch. Wir fragen erst, dann wird erst geguckt. Und dann gebe ich erst meinen Ratschlag, nachdem ich eigentlich die Befunde habe. Nicht, dann führen wir ein Gespräch darüber, nicht, wie wir jetzt gemeinsam vorgehen wollen. Nicht? Und dann kommt erst der Schritt, wo wir anfangen, dann wirklich den Patienten zu begleiten. Aha. Das waren die fünf A's.
Okay. Ja, wird heutzutage einfach immer noch auch gar nicht oft gelebt, ne? Also wie oft erleben wir das? Das gibt's immer wieder, dass wir Patienten sehen, die wissen, dass sie bariatrisch operiert worden sind. Es gibt immer noch einen Teil von Patienten, die nicht genau wissen, welche Operation sie haben.
Klar.
Und wenn man sie fragt, warum sie diese Operation bekommen haben, ist es ganz einfach so, ja, das hat mein Chirurg mir gesagt, dass ich diese Operation brauche. Also von einem partnerschaftlichen Agreement und einem informed Consent miteinander den Weg festzulegen, kann in vielen Situationen auch heute noch nicht die Rede sein, muss man ehrlich sagen.
Da möchte ich.
Das ist leider oft so in der Medizin, nicht?
Ja. Tarik.
Da möchte ich was ganz Interessantes zu erzählen. Also wie kommt der Arzt mit Patienten ins Gespräch? Also oft ist es ja so, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und sage zum Beispiel, ich habe hier so einen roten Fleck auf der Hand, dann sagt er zu mir, okay, du hast folgende Möglichkeiten A, B und C. Bei Adipositas bekomme ich in vielen Fällen gesagt, mach ein bisschen Sport, iss ein bisschen Gemüse. Ne, so wie Aya gesagt hat. Und der Verband von der Christel Moll, also der Adipositas-Verband, der hat so Becher für Ärzte, da steht drauf, lasst uns über Adipositas sprechen oder lassen Sie uns über Adipositas sprechen. Und die verteilen die in Praxis für die Mitarbeiter und für die Ärzte, dass die daraus trinken, dass derjenige, der dem gegenüber sitzt, weiß, aha, hier kann ich auch mal über mein Gewicht sprechen, ohne. Also hier nochmal ein Shoutout an die Christel. Also ist wohl anscheinend eine super Idee, ne?
Grüße gehen raus, Christel.
Ja. Ja, das ist eine super Idee. Das Problem ist leider, dass auch wenn man mit vielen Ärzten drüber spricht, die Ärzte, man muss einfach davon ausgehen, der normale Hausarzt oder überhaupt auch der normale Facharzt, ja, hat keine formale Ausbildung in der Adipositas, nicht? Also das, was die über die Adipositas haben, das unterscheidet sich oft nicht eigentlich von einer Laienmeinung. Die haben genau die gleichen Vorurteile, die gleichen Laienvorstellungen, was die Ursachen sind, was man dagegen machen kann und so weiter, weil sie haben es nie gelernt. Also wie gesagt, also wurde ja gerade gesagt, also die Medizinstudenten heute an den Unis bekommen auch fast gar keine Ausbildung in Adipositas-Behandlung.
Das ist also richtig.
Wenn man vergleicht mit Diabetes oder so. Man könnte sich ja nicht vorstellen, dass irgendjemand überhaupt ein Staatsexamen bestehen kann, der noch nie einen Diabetes behandelt hat oder noch nie einen Diabetes eingestellt hat oder noch nie einen Hochdruck eingestellt hat. Aber wir entlassen heute noch, approbieren wir Ärzte, die in ihrem gesamten Studium, ihrer gesamten Ärzteausbildung keinen einzigen Patienten jemals für eine Adipositas behandelt haben. Die haben natürlich viele Patienten mit Adipositas gesehen, sie haben auch viele Patienten mit Adipositas behandelt, aber sie haben noch nie eine Adipositas behandelt.
Ja, aber von mir jetzt nochmal eine Frage, wollen Sie es denn lernen? Denn
Sie wollen es lernen, Sie wollen es lernen. Also okay. Wenn ich jetzt Fortbildungsveranstaltungen mache, die sind voll. Ja, also da sind manchmal kaum Stehplätze. Und vor allen Dingen jetzt, wo es die neuen Medikamente gibt, da sind natürlich alle Leute jetzt, die wollen es lernen.
Okay.
Und die Ärzte wissen ja schon lange, nicht, also jeder Arzt weiß, welche Probleme als Folge der Adipositas auftreten kann. Es kann ja Probleme mit jedem Organsystem, nicht, ob das Menstruationsprobleme sind, ob da Probleme mit der Atmung sind, ob das Schmerzproblematik ist, ob das psychische Probleme sind mit Depressionen und Angststörungen und was es sonst so alles gibt. Ja, ob das eine Fettleber ist, ob es eine Herzinsuffizienz, das weiß jeder Arzt. Wir müssen den Ärzten nicht erklären, dass Adipositas Probleme macht. Das wissen die alle. Ja, was sie nicht wissen ist, was ist die Ursache? Wie gehe ich daran? Wie untersuche ich meinen Patienten, um die Ursachen festzustellen? Wie sieht dann Therapieplan an? Was gibt's überhaupt für Therapieoptionen? Und wie wende ich diese Therapieoptionen beim Patienten an? Nicht, das wissen die Ärzte nicht, weil das haben sie nie gelernt.
Ja, interessant. Ist hier in der Schweiz genauso. Leider.
Das ist überall so. Also ich habe noch kein Land erlebt, wo das irgendwie anders ist.
Ja.
Es ändert sich. Ich meine, die Ärzte sind interessiert. Wie gesagt, jede Fortbildungsveranstaltung ist proppevoll. In USA, da gibt es jetzt seit ein paar Jahren zum Beispiel das American Board of Obesity Medicine. Da muss man wirklich ein Examen machen. Da muss man auch sogar für lernen. Da kriegt man ein Zertifikat, dass man sozusagen Adipositas-Fortbildung gemacht hat oder Spezialist ist. Das ist kein einfaches Examen. Und das haben jetzt mittlerweile fast 10.000 Ärzte in den USA gemacht. Ja,
man muss halt aufpassen, finde ich, wenn ich das sagen darf, dass diese Chance, die sich jetzt durch diese neue Aufmerksamkeit mit den Medikamenten ergibt, nicht wieder ungenutzt verstrichen, dass wir die ungenutzt verstreichen lassen, um an diesem ureigenen Problem der Stigmatisierung anzugreifen, weil wenn ich die Headlines in Deutschland sehe, wie über die neuen Medikamente gesprochen wird, dann ist das halt die Fettwegspritze oder die Abnehmenspritze. Der Name an sich wird ja dem Produkt schon nicht gerecht. Also und auch der Therapie nicht. Und da rede ich auch ganz bewusst als bariatrischer Chirurg. Wir haben eine Therapie, die ist evidenzbasiert, die hat langwierige Wirksamkeit und findet in den Therapiealgorithmen im Alltag nicht so statt, wie es eine evidenzbasierte Therapie verdienen würde. Und wir müssen gucken, ob wir diesen Rückenwind mit den Medikamenten nicht nutzen, um aufzuhören zwischen chirurgisch oder medikamentös und bla bla bla, sondern wirklich diese Publicity und die Plattform jetzt nutzen, um auf die Wahrnehmung der Erkrankung hinzuwirken, weil damit lösen sich ganz viele andere Probleme von ganz alleine. Ja. Ich bin skeptisch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sehe, in welche Richtung sich das bewegt, weil am Ende, wir hatten vor kurzem eine Podcast-Aufzeichnung mit der Tanja Kronis, das ist eine Ethikerin bei uns im Universitätsspital hier in Zürich, die hat was Lustiges gesagt, die hat gesagt, dass Ärzte ja auch nur durchschnittlich moralische Menschen seien. Und ich glaube, das sieht man da schon auch. Da gibt's ökonomische Interessen, da gibt's Interessen plötzlich auch an mit neuen Medikamenten verdienen zu können. Und ich glaube, es braucht da immer wieder den Reminder und das Aufsprechen, dass wir es hier mit einer Erkrankung zu tun haben.
Jetzt fangen wir mal vielleicht, ich meine, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber jetzt fangen wir mal erstmal damit an, dass die Ärzte mit der Adipositas-Therapie nichts verdienen. Das ist mag in der Schweiz etwas anders sein. In Deutschland ist es zumindest so, es gibt gar keine Abrechnungsziffern dafür. Die Medikamente werden nicht bezahlt und auch, also wenn irgendjemand dran verdient, dann ist es der Apotheker, der das Medikament verkauft. Die Ärzte verkaufen das Medikament ja gar nicht. Das heißt, ich verdiene nichts, wenn ich dem Patienten ein Rezept gebe für ein Medikament. Genauso wenig, wie ich jetzt irgendwas verdiene, wenn ich den Patienten zum Chirurgen schicke. Das heißt, wirtschaftlich ist das für mich völlig uninteressant. Im Gegenteil, ich habe ja gar keine Abrechnungsziffer für eine Adipositas-Beratung. Das heißt, das mache ich quasi in meiner Freizeit. Also das würde ich den Ärzten auch nicht unterstellen. Ich meine, natürlich gibt es dann immer irgendwelche Leute, die wittern dann das Geschäft nicht, die fangen dann an mit irgendwelchen Kursen und sonst was zu machen. Aber das sind so Randerscheinungen. Ich denke, der durchschnittliche Hausarzt, der den Patienten sieht, der möchte eigentlich in der Tat dem Patienten helfen. Natürlich gut, der muss die Praxis natürlich auch funktionieren, finanziell und sonst wie. Hat ja auch Mitarbeiter, die er bezahlen muss, muss auch seine Miete zahlen, nicht. Aber im Prinzip ist es nach wie vor so, dass wenn ein Patient zu einem Arzt kommt mit einem Problem, dann möchte der Arzt eigentlich helfen. Nicht, das muss man den Ärzten zugestehen. Bisher gab es aber nur relativ wenig, was man machen konnte. Nicht, natürlich konnte man den schweren Patienten dann zum Chirurgen schicken, aber viele Patienten wollen gar keine Chirurgie. Chirurgie ist halt auch Chirurgie, nicht? Das Besondere bei der Chirurgie ist natürlich, Chirurgie im Gegensatz zum Medikament kann man nicht einfach versuchen, ja? Nicht, wenn ich mir Schlauchmagen machen lasse, dann ist der Magen weg. Da kann ich nicht nach 3 Monaten gehen, sagen, ja, gefällt mir nicht, Herr Dr., pflanzen Sie bitte den Magen wieder ein. Das geht nicht. Beim Medikament habe ich die Wahl. Nicht? Ich kann das Medikament probieren und wenn es nicht funktioniert oder ich nicht vertrage, dann kann ich es wieder absetzen und dann mache ich was anderes. Nicht? Und damit sind wir natürlich auch in einem ganz anderen Zeitalter. Das heißt, die Schwelle, werde ich das probieren, sowohl von der ärztlichen Seite, das heißt, empfehle ich das meinem Patienten, und auch die Bereitschaft von den Patienten, es auszuprobieren, die ist natürlich mit dem Medikament viel eher gegeben als mit dem chirurgischen Verfahren, was dann wirklich drastischer ist. Ich meine, überhaupt keine Frage, dass es funktioniert und dass wir viele Daten haben. Aber ich verstehe auch den Patienten, der sagt, nee, also bevor ich mich da operieren lasse, möchte ich halt alle anderen Möglichkeiten erst ausprobieren. Und bisher gab es keine anderen Möglichkeiten. Jetzt mit diesem Medikament gibt es natürlich diese Möglichkeiten.
Ja, vollkommen richtig. Das sehe ich auch genauso wie du. Ich behaupte nur, dass viele Leute von diesen Möglichkeiten gar nicht erfahren haben unter Umständen, weil schon, wenn der Patient sich gegen bestehende Therapien aktiv entscheidet, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Dagegen sagt ja auch keiner. Aber um sich ein volles Bild von den Möglichkeiten zu machen, muss ihm eben auch alle Möglichkeiten dargelegt werden. Und zwar idealerweise mit der Kenntnis der Daten, oder? Und so objektiv das eben geht. Und ich glaube, dass das nicht immer stattgefunden hat.
Nee, da haben sich die Chirurgen auch so ein bisschen schwer getan. Ich meine, die Chirurgen haben sich immer gegenseitig erzählt, wie gut die Chirurgie ist, aber das ist irgendwie nie effektiv nach außen gedrungen.
Ja.
Nicht? Also die Meinung bei den Leuten, also die Volksmeinung zur Adipositaschirurgie ist nach wie vor, und da kann man, ja, da kann ich niedergelassene Kollegen fragen, nicht? Die allermeisten werden sagen, ja, das ist eine Ultima Ratio, das ist das, was ich am Ende mache. Wenn nichts anderes mehr geht, dann vielleicht mache ich dann noch die Operation. Und ein Grund, der häufig da angegeben wird, und beides ist falsch, das erste ist, ja, es ist ja doch sehr komplikationsträchtig. Und das andere, es wirkt ja doch nicht langfristig, weil die meisten Patienten ja doch wieder zunehmen, nicht? Und beides stimmt nicht. Erstens ist es eines der sichersten Operationen, die es überhaupt gibt, ja, also ich meine, das Risiko in guten Händen, sage ich mal, ist nicht viel größer als eine Gallenblase zu entfernen. Ja, das ist eigentlich eine sehr sichere Operation. Und es stimmt einfach nicht, dass die allermeisten Patienten wieder zunehmen. Ja, sie nehmen natürlich ein bisschen zu, aber die wenigsten Patienten erreichen dann wieder ihre Ausgangsberechnung. Das ist eine ganz kleine Zahl von Patienten, die dann wirklich, sagen wir mal, im Laufe der Zeit alles wieder zunehmen, was sie abgenommen haben. Aber die Patienten gibt es, aber diese Patienten gibt es natürlich bei jeder Therapie. Nicht? Ich meine, die gibt es auch bei der Krebsbehandlung. Nicht? Die Leute kriegen ihre Chemotherapie und nach 2 Jahren ist der Krebs wieder da. Nicht? Dann sagt man trotzdem, na gut, jetzt müssen wir gucken, was wir jetzt machen. Nicht? Aber das hat alles damit zu tun, dass man die Adipositas als Erkrankung wirklich nicht ernst nimmt. Nicht, wir reden immer von den Risiken der Behandlung, wir reden aber nie von den Risiken der Nichtbehandlung.
Hm. Ja, ich mag das Beispiel mit der Krebserkrankung sehr gern, weil wenn da der Krebs nach 2 Jahren wiederkommt, kommt auch keiner auf die Idee, dem Patienten zu unterstellen, er habe das Therapiekonzept nicht verstanden oder er habe sich nicht an die Regeln gehalten. Das ist im Adipositas Alltag. Bei anderen Erkrankungen käme das nie in Sinn, das ist Common Sense. Ich würde gerne nochmal, das hast du gerade schon mal so angeschnitten, das Thema, das ist ein spannendes Thema, deswegen würde ich da auch gerne nochmal kurz drauf zurückkommen. Als wir über euer Staging-System, das EOS, gesprochen haben und die Notwendigkeit, warum es das braucht, hast du ja auch das Lancet-Paper kurz erwähnt. Das ist ein bisschen durch die Presse gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Patient das auch mitbekommen hat. Also deutschsprachige Presse habe ich es gesehen in den Printmedien, Online-Medien. Da gibt's kurz zur Erklärung eine Gruppe an durchaus, sag ich mal, namhaften Wissenschaftlern, Klinikern, Forschern, Chirurgen, Internisten, die sich da getroffen haben und, soweit ich weiß, über einen Zeitraum von 4 Jahren als Kommission Gedanken darüber gemacht haben, ob und wenn ja, die Erkrankung Adipositas neu klassifiziert, neu beschrieben werden müsste. Und das Ganze ist 40 Seiten Paper publiziert worden. Ich muss gestehen, ich habe es mein Arbeitsalltag hat es noch nicht zugelassen, das Paper von vorne bis hinten durchzulesen.
Na, die Zusammenfassung, wie immer.
Ja, da kann ich Ihnen gleich sagen, da können Sie sich viel Arbeit sparen, weil da steht eigentlich nichts Neues drin. In diesen 42 Seiten steht eigentlich nichts, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt aber ein neuer Gedanke, das nicht darüber hatten, weil es noch nicht nachgedacht. Weil im Prinzip ist das, steht in dem Paper, nicht, wenn man es positiv nimmt, dann wird dort eigentlich das gesagt, was viele von uns schon gesagt haben, was die kanadischen Guidelines schon vor 5 Jahren gesagt haben, dass die Adipositas nicht allein anhand der Körpergröße definiert werden kann. Das heißt, wenn ich die Diagnose, ob jemand eine Adipositas hat oder auch im Prinzip eine Krankheit hat, die behandelt werden muss, das ist eine klinische Diagnose. Nicht, die kann ich jetzt nicht mit einem Zentimetermaß oder mit irgendeiner Nummer auf einer Waage, kann ich die Diagnose nicht stellen. Ich muss dazu den Patienten sehen, ich muss dazu den Patienten untersuchen, ich muss Fragen stellen, ich muss Labortests machen, vielleicht sogar ein paar bildgebende Verfahren. Und dann, wenn ich sehe, aha, dieser Patient hat jetzt Probleme, die vorliegen, die aufgrund des Adipositas entweder schlimmer geworden sind oder aufgrund der Adipositas entstanden sind, dann stelle ich die Diagnose und dann kommt der nächste Schritt und sagt, okay, jetzt wie behandeln wir das? Nicht, das ist keine neue Idee. Diese Idee gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Wurde das erste Mal, sage ich mal, so zusammengefasst in den kanadischen Leitlinien, die man 2020. Nicht jetzt, dann haben wir jetzt Ende letzten Jahres kam dann die Europäische Adipositas-Gesellschaft, hat im Prinzip das übernommen und hat gesagt, ja, also es reicht nicht, ein BMI zu messen, sondern wir brauchen EMI plus klinische Untersuchung, um die Diagnose zu stellen. Ja, und jetzt kommt die Lancet Commission und sagt das Gleiche nochmal. Aber sie machen es dann leider noch viel komplizierter, weil sie dann eigentlich so ein bisschen wischiwaschi sagen, ja, man kann das machen, man kann aber auch das machen, aber das könnte man vielleicht auch noch machen. Und was, glaube ich, die Interpretation wirklich ganz schwierig macht, ist die Tatsache, dass sie manche Folgeerkrankungen der Adipositas, die eigentlich zur Definition gehören, ausklammern und sagen, nicht, eines, was wir eigentlich schon lange wissen, ist zum Beispiel der Typ-2-Diabetes. Nicht, das ist der Diabetes, den man so, früher hat man dazu Altersdiabetes gesagt, tritt nur nicht jetzt im Alter aus, sondern jetzt kriegen schon Kinder das. Und das hängt eigentlich fast unmittelbar mit dem Übergewicht zusammen. Also die Leute nehmen zu, sie kriegen Diabetes, sie nehmen ab, der Diabetes geht weg. Das wissen wir schon seit lange. Komischerweise ist aber im Lancet-Report eines der Dinge, ist, die haben den Adipositas quasi als eigenständige Erkrankung herausgeklammert, so dass wir jetzt die Situation haben, wo man sagt, naja gut, also jetzt muss ich mir entscheiden, hat der Patient Diabetes oder hat er Adipositas oder hat er vielleicht 2 Erkrankungen? Und das führt dann wieder Probleme, wenn es darum geht, ja nicht, wer bezahlt eigentlich die Behandlung oder welche Behandlung wird da priorisiert und so weiter. Das heißt, das ist in der Umsetzung dieser Definition, so wie sie jetzt im Lancet Paper steht, ist das ganz schwierig und das ist eigentlich nicht besonders hilfreich. Und die Definition, die im Lancet steht, die ist auch nicht hilfreich, wenn man sagt, also zum Beispiel weiß ich, dass die Gesundheitsbehörden, nicht, wenn sie Medikamente zur Behandlung zulassen, dann müssen sie eine Indikation für dieses Medikament genau sagen, also für welchen Patient ist das Medikament geeignet und was wird da eigentlich behandelt. Und da hilft dummerweise diese Kommissionspaper auch nicht so richtig weiter. So, das ist leider so, ist trotz der zunächst sehr, 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 sag ich mal, enthusiastischen Presse, so wie das verbreitet wurde, als wäre das jetzt hier irgendwie die Neuentdeckung nicht des Jahrhunderts, hört man jetzt eigentlich zunehmend wieder Kritik und sagt, ja, eigentlich ist das gar nicht so ein richtiger Fortschritt, wenn überhaupt, ist es vielleicht sogar ein Rückschritt. Mhm. Weil jetzt sind Dinge vielleicht noch konfuser, als sie schon vorher waren. Wobei ich würde sagen, vorher waren sie gar nicht konfus. Das war, ich meine, die Adipositas ist eine relativ einfach zu stellende klinische Diagnose. War es eigentlich schon immer.
Marco, dein Mikro ist aus.
Batterie, ja.
Von wem?
Wetterdämmung. Ausgeschaltet. Zeitüberschreitung.
Na, eigentlich nicht.
Wir hören dich nicht mehr.
Ja, das einzige Positive an dem Lancet Commission Report ist, dass halt jetzt wieder nochmal wieder über dieses Thema gesprochen wird. Aber ob das jetzt langfristig irgendwie zu.
Ja.
Ja, am Ende geht es doch um Folgendes. Am Ende geht es doch darum, es geht doch am Ende immer um die Patienten, nicht? Also führt dieses Paper dazu, dass Patienten, die mit Adipositas leben und die Folgen ertragen, werden die jetzt dadurch besser versorgt. Das sehe ich einfach noch nicht.
Ja, es geht ja so ein bisschen darum, wahrscheinlich um diese epidemische Erkrankung so zu klassifizieren, dass die beschränkten Ressourcen ein bisschen besser verteilt werden können. Ist das möglicherweise ein Hintergrund der ganzen Überlegungen?
Nicht wirklich, weil eigentlich wird das ja erweitert, nicht? Ich meine, es wird ja nach der Lancet-Definition wären ja eigentlich viel mehr Leute an der Adipositas erkrankt, als wenn man jetzt wirklich einen BMI-Cutoff nimmt. Das Problem mit BMI ist ja, wenn ich sage, BMI 30 ist Adipositas, darunter nicht. Hm. dann ist es ja, das ist jemand mit einem BMI von 27, der einen Hochdruck hat, einen Diabetes und eine Fettleber, der kriegt dann nicht, der hat dann definitionsgemäß keine Adipositas und kriegt keine Behandlung.
Ja.
Wenn ich aber jetzt diese Lancet oder auch das, was die Kanadier gesagt haben, gesagt, nee, wenn beim Patient Gesundheitsstörungen vorliegen, die durch eine gewisse Abnahme besser werden, dann sollte dieser Patient auch Zugang zu einer Therapie haben. Das erweitert eigentlich die Indikation. Damit sind plötzlich viel mehr Leute, die jetzt in Frage kommen für eine Behandlung, als mit der anderen Definition. Das heißt, es wird der Kreis nicht eingeschränkt, sondern er wird erweitert. Ich meine, das ist natürlich nicht jeder Patient Zugang zu den Medikamenten oder zur Operation hat. Das liegt natürlich auch an Ressourcen. Bei den Medikamenten ist das Gute, die werden irgendwann billiger. Die sind jetzt natürlich extrem teuer. Das ist eine Frage von 3, 4, 5, 6 Jahren. Da fallen die Preise. Das ist bei allen Medikamenten in der Regel so. Die Ärzte lernen dann den Umgang mit diesen Medikamenten. Das kommt auch noch dazu, nicht? Und wir werden natürlich auch die Ergebnisse dieser Behandlung sehen. Das heißt, wir sehen jetzt schon die Studien, die jetzt kommen, die zeigen, dass mit einer medizinischen Adipositas-Behandlung können wir eigentlich die Ergebnisse der Gewichtsreduktion, die wir aus der chirurgischen Literatur kennen, nicht? Verbesserung der Schlafapnoe, Remission des Diabetes, Verlängerung der Lebenserwartung, Komorbidität. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die haben wir bis jetzt nur aus der chirurgischen Literatur, weil bisher die Chirurgen die einzigen waren, die wirklich eine Behandlung hatten oder eine Behandlung anbieten konnten. Die kommen jetzt nach und nach in der medizinischen Behandlung. Wir sehen jetzt, dass wenn wir mit den Medikamenten die gleiche Gewichtsabnahme erreichen, die man chirurgisch erreichen konnte, und das gilt jetzt für die neuen Medikamente, nicht? Wir kommen da in diesen Bereich rein, den man sonst eigentlich nur bei chirurgischen Patienten gesehen hat, dann sehen die Ergebnisse eigentlich genauso aus wie bei den Chirurgen. Mhm. Und das verstärkt dann natürlich das Interesse daran zu sagen, ja, okay, wenn ich die Resultate bekommen kann, dann ist das natürlich eine interessante Behandlung. Mhm. Nicht? Aber da kommen wir hin. Das ist eine Frage der Zeit.
Ja, am Ende geht's einfach nur darum, wie man dann Gewicht abnimmt, oder? Der Hauptmechanismus, egal der Operation oder Medikamente, ist der Gewichtsverlust an sich, der dann dazu führt, dass es zu einer deutlichen Besserung der Komorbiditäten kommt.
Ja, da müssen wir dann aufpassen, nicht? Weil es gibt natürlich gesunde und ungesunde Wege, Gewicht abzunehmen. Ich meine, jeder kann sich dünn hungern. Das ist aber nicht der gesündeste Weg, um abzunehmen.
Und auch nicht nachhaltig, ja? Das wird ja
nicht nachhaltig, nicht? Und genauso ist es bei der Operation, nicht? Also wenn die Operation dazu führt, dass mein Patient überhaupt nicht mehr isst, dann habe ich Probleme. Nicht? Und das ist bei den Medikamenten auch nicht anders. Wenn ich die Medikamente gebe und der Patient dem ist ständig übel, der isst nichts mehr, dann kriege ich auch Probleme.
Ja.
Das heißt, da kommt es schon darauf an, dass man genau versteht, wie funktioniert das Medikament. Die Behandlung muss an den Patienten angepasst werden. Der Patient muss aufgeklärt werden, muss verstehen, was er da macht. Und das ist alles Patient- oder Patientenmanagement. Gut, das machen wir bei anderen Erkrankungen auch. Nicht, wenn ich einen Patienten auf Insulin einstelle, muss der Patient auch lernen, was ist Insulin und wie messe ich meinen Blutzucker und wie gehe ich damit um und was mache ich, wenn der Zucker zu hoch ist oder zu niedrig ist, wie reagiere ich drauf? Das sind ja alles Dinge, die muss der Patient lernen, weil er jetzt mit Diabetes lebt. Und genauso ist es natürlich beim Patienten mit Adipositas, ob der jetzt chirurgisch behandelt wird oder medikamentös oder jetzt mit beidem. Das haben wir ja auch inzwischen, nicht? Der Patient ist sowohl operiert als auch das Medikament. Muss der Patient natürlich verstehen, ja, was mache ich da und wie funktionieren diese Dinge und worauf muss ich Acht geben? Sonst kriegt man Probleme, nicht? Also das ist nach wie vor halt, der Patient muss weiterhin medizinisch betreut werden, nicht? Man kann nicht einfach da hingehen zur Apotheke und sich das Zeug holen und dann sich selbst behandeln. Das ist nichts Gutes.
Ja. Also vielen Dank, Aria. Ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Also ich kann nur für mich sprechen.
Aus deinem Mund zu hören.
Ja, ich weiß. Das fällt mir auch schwer und ich würde mich freuen, wenn wir das Treffen irgendwie vielleicht in regelmäßigen Abständen wiederholen könnten, weil ich habe das Gefühl, da steckt noch so viel mehr drin, was wir lernen können. Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, Lücken zu erkennen und dann einfach die Gelegenheiten, die sich einem bieten, zu ergreifen und dass man dann wirklich Fußspuren und wichtige Spuren auf einem Gebiet hinterlassen kann und tatsächlich auch einen Unterschied machen kann, wenn man nur daran glaubt und seinen Zielen und seiner Motivation nachgibt und seine Ziele verfolgt. Ich habe aber auch gelernt, dass man sich 4 Jahre mit den vermeintlich besten Experten wöchentlich online treffen kann, um 40 Paper-Seiten zusammenzuschreiben und am Ende macht man halt doch keinen Unterschied. Das habe ich auch gelernt. Also Aria, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Ja. Aber du möchtest noch was sagen, sehe ich.
Nein, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich rede ja sehr gern drüber. Aber wie gesagt, ich hatte ja vorhin erwähnt, ich bin jetzt quasi im Ruhestand, nicht? Und
ja.
da kriege ich ja auch gefragt, ja, was machst du eigentlich im Ruhestand? Erstens, ich mache noch sehr viele Ärztefortbildung. Was ich aber auch sehr viel mache, ist Musik. Und zufällig ist es so, dass wir heute an dem Tag, wo wir jetzt das wir gerade aufnehmen, kommt meine vierte Single auf Spotify und Amazon. Und
oh, right.
Braucht man nur Aria M. Schaumatz nachzuschauen. Ich ist auf YouTube und überall.
Oh, wir werden verlinken. Wir werden Blues. Verlinken in den Shownotes.
Die Stilrichtung des Blues, also da ist Gesang und ich spiele die Gitarren, aber ich habe auch hervorragende Musiker, die mich dabei unterstützen. Also, falls es musikalisch Interessierte gibt, ruhig mal anhören.
Blues geht immer, vor allem Mittelstreet Blues, das habe ich mitbekommen. Der hat mir gefallen, muss ich sagen, kann ich nur empfehlen. Sicher hörenswert. Aria, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für das offene Teilen deiner Ansichten. Es war ein echtes Fest für mich. Vielen Dank.
Gerne, bitte.
Viele Grüße nach Berlin. Danke fürs Teilnehmen. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Und was ich noch sagen will, was ich total spannend finde, ist, du siehst das aus allen Facetten. Du siehst das aus Patientensicht, aus Wissenschaftlersicht, aus Sicht von niedergelassenen Ärzten, also ich bin total begeistert und finde, es war eine super Folge. Und an alle Hörer gilt natürlich, Rezensionen, liken, abonnieren diesen Podcast. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. So.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.